verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle. Am 19.12.2007 ist Rana Levin. Immer am ersten Donnerstag und Mittwochs des Monats für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Esperanto-Welle über NB Radiotreff 88,0. Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von NB Radiotreff. Im Studio sind heute Werner und Werner vom Esperanto-Verein, Werner Pfennig und Werner Levin. Und unser René Werner, der ist ja leider nicht gekommen. Weißt du warum?
Ja, der arme René ist krank. Ist krankgeschrieben von der SVK und er kann nicht kommen. Und wir wünschen ihm alles, alles Gute. Salut und René, fare giù sana, fare giù forte. Kai ni desira salvi belan, kai rapida andres anicion.
Mi ankau desira salvi. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute in unserer Themensendung vor, über eine Abschlussarbeit zu sprechen, die sich mit Esperanto beschäftigt und außerdem über unsere Esperanto-Freunde in China zu berichten, beziehungsweise diese selbst per Internet berichten zu lassen, denn wir haben da sehr interessante Informationen aus China aus den letzten Jahren. Aber Werner, du hast hier eine Arbeit mitgebracht, Esperanto, mehr als ein netter Versuch, Fragezeichen. Das ist ja erstmal ein schönes Thema. Wer hat denn das gemacht und warum? Wer hat das geschrieben?
Das Thema begann, also diese Diskussion zu diesem Thema begann vor zwei Monaten. Da schrieb mich eine junge Frau an, eine Schülerin. Sie ist schon 18 Jahre aus Rostock. Sie besucht dort die 13. Klasse einer Werkstattschule. Und sie heißt Thekla Mai, und sie bat mich doch darum, ob ich sie begleiten könne oder Betreuer sein könne bei einer Abschlussarbeit, die sie selber gewählt hat zum Thema Esperanto. Und natürlich freudig, wie wir sind, habe ich zugestimmt und das auch begonnen. Die Thekla hat aber, so muss ich sagen, eigentlich hundertprozentig selbstständig gearbeitet. Man muss dazu sagen, sie lernt verschiedene Sprachen. Sie lernt natürlich Englisch, wie alle Welt. Sie lernt, oder vor allen Dingen lernt sie Flämisch. Das ist also so eine Art der niederländischen Sprache in Nordbelgien. Und ist da auf Esperanto gestoßen, weil der Gastvater, der ihr dort Quartier gegeben hat, der war mit Esperanto liiert.
Aha, da ist also der Grund schon klar, warum sie überhaupt zu diesem Thema gekommen ist.
Ganz genau, ja. Nicht? Wir wissen ja, dass die niederländische Sprache auch eine Art internationale Sprache ist. Sie wird ja in den Niederlanden gesprochen von der Königin und von den Untertanen der Königin, dann von den Flamen in Nordbelgien, dann im Orange-Freistaat, dann in Guyana, also in diesem Suriname, in Südamerika und so weiter. Es ist also durchaus so, dass auch Holländisch oder Niederländisch eine durchaus wichtige Sprache ist. Zwar nicht so bombastisch wie andere, aber doch hat in verschiedenen Kontinenten ihre Stützpunkte.
Ja, Holland war ja auch Seefahrermacht und Kolonialmacht. Ne?
Sie waren Seefahrer, sie waren ja auch Deutsche, nicht?
Bis
zum 30-jährigen Krieg. Ja. Sie waren also unsere Seefahrer sozusagen. Mhm. Weil die anderen deutschen Völker da nicht so aktiv waren, zumindest nicht in Richtung der Weltmeere. Die Deutschen waren mehr aktiv auf der Ostsee, eventuell noch auf der Nordsee. Das war es dann aber auch. Und die Holländer als damals Teil des Deutschen Reiches, die waren sehr fleißig und haben die Welt umsegelt und haben überall ihre Hinterlassenschaft. Also die Stadt New York ist nichts weiter als Neu-Amsterdam. Hm. Und Australien war mal Neu-Holland und so weiter, nicht?
Ja, ja. Ich habe ja auch mal in meinem Lexikon, da stehen so einige Anfänge von Nationalhymnen drin und da steht bei der niederländischen dann auch von Wilhelm den Deutschen noch drin. Jetzt ist ja. Eine Nationalhymne, ja.
Ja,
das wurde ihr erster Staatsgründer gewesen, der selbstständig war.
Ja, ja, ja. Sie sollen aber ihr eigenes Königreich sein, die Holländer, und die arme Thekla waren nun da reingeraten in diese Diskussion. Wir wissen ja, dass die Belgier sich sehr streiten seit Monaten. Also nicht seit Monaten, sondern seit langer Zeit, diese Sprachenstreit, Flämisch oder Französisch.
Ja.
Und da haben die sich sehr, sehr an der Wolle. Sie sind nicht mal in der Lage, eine Regierung zu bilden.
Ja, das ist von mir auf der Regierungsebene das Streit, ne?
Ja, aber das Volk macht ja da so ein bisschen mit oder muss mitmachen. Das ist immer liiert miteinander. Ja. Man muss aufpassen, dass sich das nicht...
Und wie, wem gegenüber musste Thekla dann jetzt eine Arbeit nachweisen?
Die Thekla hat in der Schule eine Aufgabe bekommen. Sie mussten sich Themen wählen.
Aha.
Und da sie nun erstens Sprachen interessiert war und auch Sprachenkonflikte kennengelernt hatte und mit Esperanto in Berührung gekommen ist im Ausland, das ist ganz wichtig, der eigene Prophet gilt immer ein wenig, da kam sie auf die Idee, dieses Ding Esperanto zu bearbeiten und hat das dann mir vorgeschlagen, ich habe ja gesagt. So, und dann hat sie aber wirklich hundertprozentig alleine gearbeitet und da passierte nun Folgendes, sie musste erst einmal Esperanto lernen, bevor sie die Arbeit so richtig bewältigen konnte. Und sie hat sicherlich damals nicht geahnt, vor einigen Monaten, in was für ein Abenteuer sie sich gestürzt hat.
Aber dass es gemacht hat, ist schön, ja.
Das hat sie durchgehalten, sie hat das gemacht. Ich konnte sie eigentlich nur begutachten, die Arbeit. Ich war nicht in der Lage, laut Gesetz dort in der Schule, durfte ich nicht eingreifen in die Erstellung der verschiedenen Punkte und so weiter. Ich hätte da ja sicherlich eine Menge dazwischen reden können, aber ich durfte nicht. Ich war nur zur Begutachtung zum Schluss dann noch gerufen. Naja, und sie hat also wirklich sich per Internet oder Weltnetz. Sie war bei Leuten, bei Esperanto-Leuten in Rostock, hier auch in der Brandenburg. Sie hat sich selber mit Literatur versehen, hat also Bücher bestellt. Sie ging in alle möglichen Dinge hinein, die sie Bibliotheken und so weiter, was sie da gefunden hat. Und das war unwahrscheinlich, was diese junge Frau in dieser relativ kurzen Zeit alles zu bewältigen hatte. Und hat eine Arbeit vorgelegt. Werner, ich würde sagen, die Hörer würden sich sehr freuen, wenn wir die Arbeit mal so stichpunktartig durchgehen würden, was dahinter steckte.
Mhm.
Ich wollte nur sagen, welche Vorarbeit überhaupt vor Literatursichtung, Literatur durchgucken und so weiter, nicht?
Ja, ja, die Recherchen sind ja das Schwierigste an der.
Und das Schwierigste ist, dass eben fast alles nur in Esperanto vorhanden ist. Es gibt natürlich deutschsprachig oder englischsprachige Hinweise, aber wenn ich in die sauberes Wasser trinken will, muss ich zur Quelle gehen, also muss ich in diesem Falle Esperanto lernen, denn wenn ich etwas in Deutsch oder in Esperanto über Esperanto lese, ist das nicht immer ganz korrekt. Na gut. Sie hat also die Arbeit jetzt fertig. Am nächsten Montag ist die Verteidigung in Rostock. Da werden wir dann zusammenkommen. Aber wie gesagt, Werner, ich würde denken, dass die Hörer sich freuen werden, wenn wir die Arbeit mal durchgehen beide.
Ich habe mal das letzte Blatt aufgeschlagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Insgesamt sind es mit allen Verzeichnissen und so weiter und Deckblatt 16 Seiten. Länger so.
Sie durfte nicht länger schreiben.
Sie durfte nicht länger schreiben und das ist auch ganz... Gut.
Wie üblich war immer schwierig, dann das einzugrenzen. Nicht?
Ja, ja.
Das war viel schwieriger als zu schreiben.
Bildnachweis, Literaturverzeichnis, Schlusswort, naja. Mal sehen. Ist eigentlich ein Inhaltsverzeichnis, ist nicht, aber sie fängt an mit dem Turm zu Babel.
Ja.
Schreibt dann anderthalb Seiten Einleitung. Und
da bleiben wir erstmal bei dem Turm zu Babel.
Ja.
Wir sind ja hier alle Christen, so sagt zumindest die CDU, dass alle Menschen hier sich mit der Bibel beschäftigen. Hat Angela gesagt, auf dem Parteitag. Und ja, natürlich, die Bibel schreibt etwas über einen Sprachenkonflikt, ein Sprachenproblem. Und da hat sie eben aus der Bibel, hat sie die Bibel wohl gelesen und hat dann einmal in Deutsch und einmal im Original Esperanto, das dann hier vom Turmbau zu Babel erläutert, diese alte Geschichte. Und da steht eben geschrieben in der Bibel und wenn das da steht, dann steht das da, dann stimmt das auch. dass man in einer Ebene im Land China kamen mal zusammen und sagten, wir wollen hier ein riesiges Bauwerk errichten und da wollen wir eine Stadt und einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht.
Und werden wir uns einen Namen machen und verhindern, dass wir uns über die ganze Erde zerstreuen.
Ganz genau, das war ihre Absicht.
Habe ich eben mal vorgelesen.
Ja, was man dann so wollte, so steht es in der Bibel.
Ja, wir waren so schön beim Bauen und dann kam Jahwe herab, uns das anzusehen.
Da hat sich das angeguckt und da sagte er, es ist offensichtlich, sie sind ein einziges Volk und sie sprechen nur eine einzige Sprache. Und was sie jetzt begonnen haben, zeigt, dass es ihnen künftig nicht unmöglich sein wird. Nichts unmöglich sein wird. Und sie werden alles tun, was sie sich ausdenken. Auf, sagte Gott, steigen wir herunter und verwirren ihre Sprache, dass keiner mehr den anderen versteht. So zerstörte Jahwe die Menschen von dort aus über die ganze Erde und sie müssten aufhören, diese Stadt zu bauen. Und deswegen gab man dieser Stadt den Namen Babel, das heißt Verwirrung, denn Jahwe hatte dort die Sprache der Menschen verwirrt und sie aus diesem Ort über die gesamte Erde zerstreut. So die Bibel. Vor etlichen tausend Jahren berichtet also dieses, und das hat sie auch gefunden, das gab tatsächlich so etwas. Und man hat also vermutet erstens, dass also die alten Juden, die alten Kulturen, aus denen die Juden hervorgegangen sind, haben also vermutet, dass irgendwann alle Menschen mal eine einzige Sprache gesprochen haben. Und zweitens, aus irgendeinem Grunde wurden diese Menschen sprachlich getrennt und haben sich dann zerstreut. Und das auch richtig. Und da kommen wir dann wieder in die alte Urgeschichte der Menschheit. Und wir wissen ja inzwischen, dass wir irgendwo unseren Ursprung haben in Afrika. Und sind dort, ich meine nicht wir, sondern unsere Vorfahren, da die alten Germanen sind dann mal ausgewandert und haben sich da nördlich natürlich in alle Richtungen begeben und zerstreut und haben dann nach und nach in Jahrtausenden, Jahrzehntausenden alle Kontinente besiedelt. So, soweit also die Bibel und da sind ganz wichtige Elemente drin, über die wir dann weiter noch reden werden.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte mal an dieser Stelle unseren Bericht über diese Arbeit Esperanto unterbrechen. Wir haben schon 10 Minuten gesprochen und eine kleine Hörpause ist jetzt angebracht. Ich habe die CD eingelegt, Weltmusik, auf der einige Titel in Esperanto gesungen werden. Thank you. ja, Werner, für mich ist die Arbeit ja neu, ich kann hier jetzt nicht alles nachlesen, musste ich also fragen, wie kamen Sie denn nun ganz konkret auf diese Idee, das Thema Esperanto mehr als ein netter Versuch zu nehmen?
Ja, na, das hat sie so sich ausgedacht. Ja. Da steckt ja auch ein bisschen Ironie drin und ein bisschen Zweifel, gar keine Frage. Aber sie meinte schon ernst, wir werden dann dazu nochmal kommen. Nein, sie war also in Belgien, sie wollte Flämisch lernen, kam nach Belgien und konnte nicht ein einziges Wort Flämisch, war bei Gasteltern und ein Verwandter dieser Gasteltern, der Bruder des Chefs dort, der war oder ist ein sehr aktiver und passionierter Esperanto-Freund, der Hugo Rau aus Belgien, und der erzählte mir, so schreibt sie, über Esperanto, über seine Geschichte, über die Idee, die Ziele und die leichte Erlernbarkeit. Und es brauchte nicht lange, mich zu überzeugen. Aus meiner Neugier wuchs das feste Vornehmen, diese Sprache zu lernen und mich genauer mit ihr auseinanderzusetzen. Und sie fügt dann an, dass es ihr natürlich leicht fällt, Sprachen zu lernen. Sie beherrscht schon einige. Und sie befand sich also in einer Situation, wo sie in einem Land war, dessen Sprache sie noch gar nicht konnte, zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich an meinem eigenen Leibe erfahren, wie wichtig ist, eine Sprache zur Kommunikation zu haben, in der ich mich gleichberechtigt aufhalten kann. Wo ich also nicht so als Tourist, da muss man nicht jede Sprache kennen, in dessen Land man fährt. Da kann man sich dann mit einigen Brocken verständigen, um Essen und Trinken zu sichern. Aber was sie meint, ist eine wirkliche Auseinandersetzung und sagt, wenn ich also eine Sprache nicht besonders gut beherrsche, werde ich ein bisschen isoliert, es gibt Missverständnisse und so weiter. Ich kann kein tiefgründiges Gespräch führen. Ich kann also nicht erfahren, wie diese Sprache wirklich funktioniert, wie die Kultur funktioniert, in der ich dann also jeweils bin. Und diese Erfahrung hat sie also schon sehr früh gemacht. Also es lohnt nicht nur oberflächlich, eine Sprache zu erlernen, wenn ich in sie eindringen möchte, wenn ich in die Kultur, in die, mit dem Volk wirklich auf Du und Du sein will. Und das war also die wichtige Erfahrung. Dazu ja. kam noch, dass in Belgien diese Konflikte sind, die gehen ja bis in jede Familie hinein, dass man immer über die Sprachen diskutiert. Und so fing sie also an, sich mit diesem Esperanto-Problem zu beschäftigen. Und nun kam dankbarerweise der Bruder des Gastgebers dazu und er konnte ihr das also ein bisschen alles erläutern.
Ach, da hat sie schon in Belgien mit angefangen, mit dem Lernen, ja?
Oder ja, nicht? Sie hat schon in Belgien Esperanto angefangen, also vor einem Jahr. Und sie sagt dann auch hier in ihrer Arbeit, welch ein Konfliktpotenzial in der Verschiedensprachigkeit steckt, wird in einem Land wie Belgien zutage treten, wo die Spannungen besonders zwischen der französisch- und niederländischen Bevölkerung nach wie vor extrem präsent sind. Und seit etwa einem halben Jahr wird dort eine Regierung nicht gebildet, weil man sich nicht einigt über die Verteilung der Minister und so weiter.
Und der Mittel und der Gelder.
Ja. Es gibt übrigens auch eine deutsche Minderheit in Belgien.
Ja.
Ein Teil von Deutschland wurde ja in Belgien zugeschlagen nach dem Ersten Krieg. Das sind so knapp 100.000. Und die halten sich da vollkommen raus und sehr unglücklich über diesen Streit. Denn wenn Belgien sich teilen würde, das steht hier nicht in ihrer Arbeit, aber das haben wir beide miteinander besprochen, wenn Belgien auseinanderfällt in zwei Staaten, dann sind die Deutschen auf einmal vor der Tür. Und sie haben dann Angst, dass sie irgendwo irgendjemanden angegliedert werden, entweder Luxemburg oder Frankreich oder bleibenden im französischsprachigen Teil oder wie auch immer. Also die Deutschen sind da sehr unglücklich und so und naja. Sie erläutert dann in ihrer Anleitung weiter ihre Arbeit. Im theoretischen Teil setzte ich mich mit der Geschichte des Esperantos auseinander. Warum ist eigentlich die Idee zur Lebendigkeit erwacht? Ideen gibt es ja viele und Ideen gibt es immer wieder neue. Aber wo war der Knackpunkt, wo eine Idee in eine materielle Sache hineinragt? Also dann wurde auf einmal Esperanto geschrieben und auf Esperanto gesprochen und so weiter von Leuten, von Menschen, die also nicht irgendwie Professoren nur sind. Und das war also ein Phänomen, das wollte sie erforschen und hat sie dann erforscht. Und sie betont auch in ihrer Arbeit, dass sie unbedingt ihre eigene Meinung haben möchte. Sie möchte nicht die Meinung der Esperanto-Freunde übernehmen, zunächst. Und sie möchte auch nicht die Meinung der Außenstehenden die Esperanto von außen verurteilen, übernehmen, auch nicht zunächst. Sie will erst einmal ihre eigenen Erkenntnisse sammeln. Und das hat sie sehr gut gemacht. Und sie schreibt dann auch, meine Arbeit ist an vielen Stellen sehr subjektiv, aber das ist bewusst.
Ja, das als Persönlichkeit muss das ja eigentlich so sein.
Das
ja.
muss auch so sein, ja. Sonst könnte sie keine Arbeit, wenn sie nur reflektiert, was die eine oder andere
sagt, dann ist das nur ein Abschreiben.
Dann ist es nur ein Abschreiben und nichts Substanzielles. Naja, und sie schreibt dann weiter, als Produkt entsteht dabei neben den weniger sachlichen Sprachkenntnissen, die ich auftue, eine ausführliche Dokumentation meines Lernprozesses. Die einfache Erlernbarkeit des Esperanto wird in hohen Tönen gelobt und auch als grundlegend für das Ziel des Esperanto gesehen. Ich will ausprobieren, ob das zum Beispiel stimmt, was die Esperanto-Leute sagen.
Ja.
Ich möchte an mich probieren, an meinen eigenen Leib und Leben, ist das überhaupt zutreffend? Ich bin gespannt, schreibt sie. So, ja, das ist also die Einleitung, die sie netterweise geschrieben hat und auch sehr ehrlich wurde, was dann so alles mit ihr passiert ist.
Ja, Werner, wenn sie die Sprache lernen wollte und ihr Urteil bilden, dann hat sie sicher auch erforscht, wie das, wie du gerade sagtest, wie hat das mal angefangen, ne?
Wie hat es mal angefangen, ja. Die Idee, sie beginnt ja nicht ohne Spaß mit der Bibel, die Idee einer universellen menschlichen Sprache ist also uralt. Die muss also so alt sein, dass es also schon vor unserer Zeitrechnung dort Gedanken gegeben haben muss.
Ja, ja. Ich habe mal irgendwo gelesen, auch in die klassischen gut gebildeten Griechen haben sich mit dem Problem auch schon befasst.
Ja, natürlich. Das waren die alten Philosophen, die Griechen hatten Zeit. Die hatten wahrscheinlich viel Langeweile, kein Fernsehen. Und die haben sich dann beschäftigt.
Die hatten ja das auch das Problem, dass sie ja bis nach, mit ihrem großen Alexander bis nach Ägypten waren.
Die waren bis Ägypten, die waren bis rein nach Indien. Und dann ist es ja zerfallen, leider in ihre Reiche, aber sie haben einen ungeheuren Einfluss ausgeübt auf die verschiedenen Kulturen, unter denen sie waren. Oder
klar, diese Frage, also nach einer gemeinsamen Sprache, die ist nicht neu. Und was hat sie dazu geschrieben?
Sie hat geschrieben Folgendes, vor 100 Jahren, 120 Jahren genau, begann ja das Esperanto zu leben als Sprache, als materielle Sprache. Die Idee ist ja viel, viel älter und es gab ja die alten Philosophen, selbst in der neueren Zeit, im sogenannten Mittelalter, 15, 16, 1700, die hatten schon sehr konkrete Ideen. Und wo kam dann der Knackpunkt, schreibt sie, dass der Samenhof alle diese Ideen, die Jahrhunderte alt sind und die Menschheit beschäftigt haben, dass er sie auf einmal in die Tat umsetzt.
Ja, ja.
Was macht, was vor ihm noch keiner gemacht hat.
Ja, ich habe die Stelle gefunden, wo sie das schreibt.
Na, lies mal.
Familie lebte dort im jüdischen Leben, aber in der Stadt, in der sie lebten, waren 11 von 16.000 Einwohnern seiner Stadt jüdisch. Trotzdem herrschte eine starke Judenfeindlichkeit, unter welcher er sehr zu leiden hatte. Besonders die Juden hatten wohl ein Sprachproblem, da sie laut Samenhof ja keine eigene Sprache hatten. Denn das Hebräisch gilt eigentlich als tote Sprache.
Ja. Ja. Und die kleine Stadt Bialystok, heute in Polen, ich weiß nicht, das ist eine ganz winzige Stadt, vielleicht hat sie nur 200.000 Einwohner, also viermal so groß als Neubrandenburg. Da kam er also her, der alte Samenhof, damals war er noch ein Kind, ein Jugendlicher, und er lebte eben in dieser internationalen Welt, in der es also mindestens vier sehr dominierende Nationalitäten gab, die sich untereinander nicht grün waren. Du nanntest sie schon, die Polen, die Russen, die Deutschen und die Juden. Und jeder hatte ihre Sprache, jeder hatte seine Religion. Die Polen waren selbstverständlich katholisch. Die Polen sollen ja schon vor der Zeitrechnung katholisch gewesen sein, habe ich hier irgendwo gelesen. Also dann die Russen, das war ja die herrschende Kolonialmacht, aber sie lebten natürlich auch als Menschen dort. Die Deutschen bildeten immer die Oberschicht. Und natürlich die Juden, in diesem Falle waren sie ja die Mehrheit von der Personenzahl her. Und er schreibt, ich genoss, das hat sie geschrieben, ich genoss eine idealistische Erziehung. Man hat mich gelehrt, dass alle Menschen Brüder seien, aber auf der Straße, auf dem Hof, bei jedem Schritt, gab mir alles das Gefühl, dass es den Menschen nicht gibt, diesen idealen Menschen. Es gab nur Russen, Deutsche, Polen und Juden. Es gab auch noch mehr, aber ist egal. Also sehr früh als Kind hatte der Samenhof das schon bemerkt, schreibt sie, dass der Grund der Feindschaft zwischen den Volksgruppen die fehlende gleichberechtigte Kommunikationsbasis war nicht da. Denn jeder, wie gesagt, blieb in seiner Sprache, in seiner Religion. Na, der Religion soll man ja nicht vermischen. Und deswegen gab es zwischen diesen vier hauptsächlichen Völkern ständige Missverständnisse. Und es war es gab einfach so etwas nicht, dass eine Familie, also wenn man Jude war, wurde unter Juden geheiratet. Die Deutschen haben unter Deutschen geheiratet und so weiter. Und es wäre also undenkbar gewesen, dass man da die Grenzen überschritten hätte.
Ja, kurz gesagt, die Situation in seiner Heimatstadt hat er so als, wie soll ich sagen, so unbefriedigend befunden, dass er auf diese Idee kam.
Ja, ja. Und er selbst sagte, sie schreibt das dann hier, wir selbst waren, mein Vater war ja Russe, er war Atheist und er suchte Anschluss an die europäische Kultur, er war auch Lehrer für Französisch und Deutsch. Alle Familienmitglieder bei den Samenhofs waren mehrsprachig und er war, so schreibt sie, es wurde da in der Familie sehr viel Russisch gesprochen, aber auch Jiddisch, auch Polnisch, auch Deutsch und das kann man heute noch ablesen an verschiedenen Elementen, in denen der Doktor Samenhof aktiv war. Ja, selbst das Jiddische hat Einfluss gehabt auf das Esperanto, schreibt sie. Dann schreibt sie weiter, dass trotz des Atheismus des Vaters lebte die Familie nach jüdischem Brauchtum. Sie haben also jüdische Feste gefeiert, jüdische Rituale praktiziert, denn die Priesterin bei den Juden ist ja die Hausfrau, die wird das schon durchgesetzt haben. Und deswegen gab es leider eben auch den latenten Antisemitismus schon damals, schon seit 2000 Jahren. Und deswegen ist also der Samenhof weil er Jude war, in eine vielsprachige Gesellschaft hineingewachsen sozusagen. Er konnte auch das alte Hebräisch. Das alte Hebräisch ist wichtig, weil darin die alten Texte, die Tora geschrieben ist. Und er war also von Hause aus schon Polyglott. Er war von Hause aus, so schreibt sie, schon erzogen, einerseits zur Verständigung mit allen Menschen und andererseits merkte er am praktischen Leben, das hat sie ermittelt, dass das hier nicht so geht. Man kann Idealist sein, aber in einer Welt, die das nicht erlaubt zu leben, kann man auch nicht idealistische Verbindungen aufbauen. Naja, Werner, was passierte denn noch weiter mit dem Samenhof?
Ja, wollen wir nicht wieder mal eine Musikpause machen?
Ja, viel wichtiger ist die Musik. Ja, klar. Machen wir Musik.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auf MB Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperantowelle. Wir sind vom Esperanto-Verein Brandenburg und wir senden zweimal im Monat für Sie und informieren über Esperanto. Wir sind auch telefonisch zu erreichen über das Telefonbuch, da finden Sie unter Werner Pfennig oder Werner Levin unsere Telefonnummern oder Werner wo noch?
Wenn man im Internet sucht, da kann man mal Brandenburg, Esperanto in Brandenburg eingeben und dann erscheint eine Telefonnummer, die Sie auch zum Ziele führt.
Ja, bei der Telefonsuche jedenfalls.
Ja, bei der Telefonsuche.
Außerdem finden Sie uns unter
www.esperanto-nb.de. Das sind unsere Weltnetzseiten und da finden Sie alles über uns und über unsere Sprache, unsere Bewegung und so weiter.
Ja, und jetzt die nächste Musik von der CD Weltmusik.
We must be captain.
liebe Hörerinnen und Hörer, da sind wir wieder mit unserer Sendung Esperanto Wille, Esperanto Ondo. Wir sprechen über eine Abschlussarbeit einer Schülerin, die sich das Thema Esperanto gesucht hat. Lana, und was hat sie noch so in ihrer Arbeit berichtet? Kannst du noch mal kurz zusammenfassen?
Ja, wir haben uns sehr ausführlich beschäftigt mit dem Samenhof. Der hat also 1887 sein Buch veröffentlicht. Dann hat sich Esperanto sehr schnell weiterentwickelt. Esperanto hat natürlich von Anfang an seine Gegnerschaften, und zwar immer die Mächtigen der Welt waren gegen Esperanto. Das war zum ersten Mal der Zar. Dann war Stalin gegen Esperanto. Natürlich auch Adolf Hitler hat in seinem Buch Mein Kampf das Esperanto verunglimpft und verboten, also schon vorausgesagt. Und die Stalin-Zeit, die endete hier in der DDR erst 65. Ab dann durfte man in der DDR Esperanto im Kulturbund machen. Aber sie kommt dann auch durch alle Wirrnisse, die sie da studieren musste, hindurch. Und sie sagt dann als Entscheidung zum Schluss, dass eine natürliche Sprache, also eine nationale Sprache, ist immer Bestandteil einer bestimmten Kultur. Sie ist immer mit dieser Kultur verwurzelt, mit diesem Volk verwurzelt und drückt eine Menge von Eigenheiten dieses betreffenden Volkes aus. Es ist die Identität dieses Volkes. Als Weltsprache Englisch, weil ja das immer die Frage ist heutzutage, ist das Problem, dass dadurch diese Identität eines Volkes sozusagen über die anderen Menschheitsvölker übergestülpt werden. Und das Problem, dass sich das Englische vom Englischen, also vom Land England und von den USA loslöst, hat sie auch schon angedeutet. Sie sagt dann auch weiter, mir kamen bei einer Diskussion mit einer jungen Amerikanerin folgende Gedanken. Nach einer Woche Beisammensein in einer internationalen Gruppe sagte sie mir, neben vielen Dingen, über die wir gerne gesprochen haben, dass sie sich als minderwertig gebildet vorkommt, weil sie die einzige ist, die nicht mindestens zwei Sprachen sprach. Die anderen Sprachen sogar mehr. Sie fühlte sich da also ganz schön unangenehm berührt, weil sie die einzige war, die nur eine einzige Sprache konnte. Alle anderen konnten dies und jenes und so weiter. Nicht? Ein Belgier kann immer Französisch und Flämisch.
Und ja, und meistens auch noch Deutsch. Ja.
Und auch meistens noch Deutsch. Und die Deutschen können immer Englisch und Russisch und so weiter.
Oh, ja, naja.
Oder zumindest einige von uns. Naja, und das war, das hat sie sehr berührt. Und eben auch zu denken gegeben, dass das also keine Lösung ist. Es ist keine Lösung, das ist ihre eigene Erkenntnis, dass eine Nationalsprache die Weltsprache aller Menschen sein soll. Und da stellt sie selber fest, Esperanto ist also, falls Esperanto mal eine große Sprache werden würde, wäre sie nicht die Bedrohung der einzelnen Sprachen, sondern sie würde, so wie das Englisch jetzt uns bedroht, sondern sie wäre ein Schutz für die anderen kleinen Sprachen, für deren Kulturen und Völker. Naja, das ist aus ihrer Erkenntnis, die ist sehr gut. Und sie hat dann auch selber mitgekriegt, wie einfach das Esperanto geht. Natürlich muss man lernen, natürlich muss ich mich reinknien in die Vokabeln und so weiter. Aber sie hat eben selber an eigenem Leibe gespürt, wie schnell man dieses Baukastenprinzip der Sprache versteht. Aber der Werner sagte, wir sollen nicht so sehr in die Einzelheiten gehen. Das machen wir vielleicht mal ein anderes Mal. Und sie schlägt dann vor, zum Abschluss ihrer Arbeit, dass doch, wenn schon nicht gleich die Welt eingerissen werden sollte, mit der EU beispielsweise, sollte man doch Jugendprojekte fördern, sollte man das Esperanto ein bisschen ernster nehmen.
Ja, vielleicht kannst du mal aus der Schlussbemerkung mal zitieren.
Ja, sie schreibt, durch meine praktische Arbeit habe ich mich selbst davon überzeugen können, dass das Esperanto nicht nur wirklich so einfach wie versprochen ist, sondern ist auch eine sehr wohlklingende und genauso reichhaltige Sprache wie jede andere Sprache auch, die ich gelernt habe. Dass Esperanto mündlich wie schriftlich anwendbar ist, hat sich ja unzählige Male bewiesen. In einer Welt, in der die Globalisierung hauptsächlich auf der wirtschaftlichen Schiene voranschreitet, es aber gleichzeitig mehr ethnische Streitigkeiten denn je gibt, Konflikte immer noch viel zu schnell mit Waffen anstatt mit Worten ausgetragen werden, hat das Esperanto an Aktualität nicht verloren. Ich will nicht behaupten, dass die weltweite Einführung des Esperanto allein den Weltfrieden brächte, aber es wäre mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wie ich bereits in dem Kapitel und so beschrieben habe, halte ich es auch ohne offiziellen Status als Weltsprache für sinnvoll, Esperanto zu lernen, weil es schon jetzt unzählige Menschen verbindet. Viele Esperanto-Freunde scheinen für das Esperanto die Chance zu sehen, die Brückensprache der EU zu werden. Ich persönlich bin mir nicht so sicher, ob das gut wäre, da sie dadurch irgendwie ihren internationalen Charakter, der ja eigentlich das Wichtigste ist, ein Stück verlieren würde. Sie wäre dann die Sprache Europas und nicht mehr von allen Völkern. Das ist Ihre Meinung.
Ja.
Das ist sehr interessant. Darüber muss man mal extra reden.
Ja.
Und ich werde mich weiterhin, so schreibt sie ganz zum Schluss, weiterhin mit Esperanto beschäftigen, weil es mir die Möglichkeit gibt, international zu kommunizieren und ich eine Menge über andere Menschen und Kulturen erfahren kann, weil ich an die Idee der Völkerverständigung glaube. Ja, Werner, das wäre schon bereits wieder ein Thema. Was würde passieren, wenn Esperanto, wir schließen hiermit die Arbeit ab von der Tegler, ja, was würde passieren, wenn die EU auf einmal sagt, ja doch, wir machen doch Esperanto. Ach du liebe Güte, wäre es dann die Europasprache nur und nicht mehr die Weltsprache oder die internationale Sprache? Das wäre mal ein Thema, das wir mal bereden müssten.
Ja, wir haben damit den ersten Abschnitt unserer heutigen Sendung erreicht. Ich mache mal wieder eine Zwischenmusik und wir melden uns dann danach gleich wieder. Wieder ein Titel aus der CD Weltmusik. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Lied Never Pass You, geh nicht fort. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil unserer heutigen Sendung, und zwar Bilder aus China. Hanna, du hattest uns ja in unserem Informationsblatt eine Adresse reingeschrieben. Wo hast du die her?
Ja, das ist ganz einfach. Es geht hier um Esperanto-Freunde aus unserem Verein aus Neubrandenburg, die in diesem Falle nach China gegangen sind. Wir haben auch andere Freunde, die sind in Norwegen oder auf Tahiti und so weiter, aber das geht hier um ein Ehepaar aus Neubrandenburg, das in Peking in China lebt. Werner, und du hast, ja, dann haben wir die Adresse veröffentlicht. ja. Internetadresse. Und sie führen ein wunderbares Tagebuch und Bilderbuch oder Fotobuch über ihre Erlebnisse in China. Und Werner, du hast da ein paar schöne Sachen rausgesucht.
Ich habe mir das mal nicht alles schon durchgesehen und durchgelesen, aber den größten Teil. Und das fand ich doch so interessant, dass wir das hier vielleicht mal kurz Auszüge davon hier vortragen können. Insgesamt nennen sie ihre Internetseite unter dem Titel oder dem mit Bilder aus China. Ich habe mal die erste Seite gesehen und da sind dann 9 Rubriken drin, zum Beispiel Sehenswürdigkeiten und Urlaubsreisen in China, Land und Leute, Essen und Trinken, Nina und Max, das sind die beiden Kinder, die da inzwischen geboren sind.
Die wurden dann gezeugt und geboren.
Conny und Stefan, das sind die beiden Eltern, um die es geht, wohnen in Peking, Fahrräder, Chinglish, Chinesisch und Englisch.
Gemischt.
Und eine Adresse und 5 Rundmails. Und die 5 Rundmails sind natürlich die interessantesten, denn Conny hat für alle ihre Bekannten in Deutschland, für diesen und jenen, lange, lange Rundmails geschrieben, sodass für jeden etwas da drin ist. Und ich möchte mal aus diesem einen sehr interessanten Teil vorlesen.
Na, das machen wir.
Ja, und zwar hier geht es um die Kinder in China. In China ist die Kinderzahl tatsächlich auf ein Kind beschränkt. Das gilt theoretisch auch für alle. Aber es wäre nicht China, wenn es nicht auch Ausnahmen gäbe. Wenn man mehr Kinder haben will, zahlt man eben ein recht hohes Strafgeld. Reiche Leute können sich also ein Zweitkind leisten. Seltsamerweise sieht man häufig ein älteres Mädchen mit einem kleinen Bruder. Das musste dann ja wohl noch ein Stammhalter sein zum Schluss. Einige Frauen treiben tatsächlich noch ab, wenn sie erfahren, dass sie ein Mädchen bekommen. Deshalb dürfen einem die Ärzte auch beim Ultraschall nicht das Geschlecht des Kindes mitteilen. Frauen, die in staatlichen Betrieben eingestellt sind, verlieren ihre Arbeit, wenn sie mehr als ein Kind bekommen. Ausländer sind natürlich wieder die beliebtesten Heiratskandidaten, weil sie mit einem Ausländer verheirateten Chinesen beliebig viele Kinder haben dürfen. Ist natürlich ein bisschen ungerecht, ne? Aber das kann man eben nicht so alles regulieren, sonst kommen nachher die Ausländer nicht mehr. Wenn das Kind dann geboren ist, setzt so etwas wie ein unabänderlicher Prozess ein. Die junge Mutter wird komplett entlastet, aber auch entmündigt. Großmütter oder andere Frauen in der Umgebung übernehmen die Wartung des Kindes und den Haushalt. Die Mutter braucht nur noch zu stillen. Allerdings darf die Mutter jetzt auch fast gar nichts mehr. Zum Beispiel duschen ist ganz gefährlich. Da man sich ja dabei erkälten könnte. Wenn das Kind weint, hat jeder einen Tipp, was dem Kind wohl fehlen könnte. Und dann ist das wahrscheinlich Hunger oder Durst oder Müdigkeit oder Kälte oder Hitze oder die Verdauung oder sonst was. Da Chinesen mit kleinen Kindern nicht innerhalb der ersten 100 Tage aus dem Haus gehen, ist man als europäische Mutter, die selbstverständlich mit dem Kinderwagen unterwegs ist, einer Fülle von Ratschlägen und Ermahnungen ausgesetzt. Chinesen haben nämlich die Vorstellung, dass das Kollektiv beratend und erziehend auf die Einzelperson einwirken muss, auch wenn diese offensichtlich eine Ausländerin ist, also keine Chinesin. Wie oft habe ich in der Zeit gehört, schreibt Conny hier, dass mein Kind zu klein sei, um draußen zu sein, dass wir noch im Winter. Ach, das kann nicht gezählt werden. Ebenso oben genannte Hinweise auf Hunger, Durst und so weiter und so weiter. Musste ich über mich ergehen lassen. An guten Tagen habe ich geduldig die Fragen nach Alter beantwortet und die Missbilligung in Kauf genommen. Und an schlechten Tagen habe ich einfach kein Chinesisch verstanden.
Schön, das hast du gut
gemacht. Ja, ja. Schwierig ist auch das Einkaufen. Normalerweise bleibt man ja ab und zu stehen, um sich eine Sache näher anzusehen. Das bedeutet aber, dass sich gleich ein Pulk von Leuten um den Kinderwagen sammelt. Das ist ja eigentlich nicht schlimm und erfüllt ein Mutterherz ja auch mit Stolz. Aber dann will jeder auch das Kind anfassen. Am liebsten ins Gesicht und an die Hände. Als Nina noch kleiner war, habe ich das nicht so gut gefunden und darauf reagiert, denn die hygienischen Vorstellungen, die variieren eben zwischen den Chinesen und den Deutschen. Wenn man Leute auf höchlichste bittet, das Kind nicht anzufassen, dann ist das eine ziemliche Beleidigung. Dazu muss man aber auch sagen, dass chinesische Kinder nichts in den Mund nehmen. Nicht den Daumen und nichts anderes. Da ist dann immer einer aus dem Kollektiv, der meinem Kind den Daumen oder die Finger aus dem Mund zieht. Da kollidieren also zwei Kulturen. Fand ich ganz interessant.
Ja, das schafft sie also, sie hat ja die Rundbriefe auch nach Brandenburg und so weiter geschickt. Die Conny ist eine geborene Tennstadt übrigens. ich weiß gar nicht genau, wo sie gewohnt haben, ich glaube in der Oststadt. Naja, und die erlebt nun die deutschen Sachen dort in China.
Ja.
Und wir könnten weiter zitieren aus ihren Rundschreiben.
Ja, also machen wir. Ja, ich kann mal noch eine machen und dann mache ich mal Musik und dann habe ich noch zwei kleine.
Das sind ja keine persönlichen Briefe.
Nein, nein.
Sondern die sind ja zur Veröffentlichung gedacht.
Ja, ja. Sie sind ja auch veröffentlicht, aber wir wollen die Adresse nicht direkt sagen. Wenn sie jemand haben möchte, kann er ja mal bei uns anrufen.
Ja.
Aber
sie, na, ihre Internetadresse könnten wir sagen,
ja,
aber ihre Pekinger-Adresse, das möchten sie nicht.
Nee.
Damit da nicht
ja, die ist dann ja auch damit drin, wenn wir in die Internet
sind. Ach so, dann ist
alles drin.
Naja, dann ist alles drin. Aufpassen, ja.
Telefonnummer, Adresse steht alles drin. Eine andere kurze Mitteilung aus einer langen Mail heraus. Noch kurz vor unseren Fortschritten mit der chinesischen Sprache, oder zu unseren Fortschritten. Unsere Agi, die Haushaltshilfe, heißt das, ist großartig im Verstehen und sich verständlich machen. Sie spricht kein Wort Englisch oder Deutsch, außer Guda und Okayla für gut und okay und No für nein. Mein Chinesisch ist ähnlich. So reden wir immer in der eigenen Sprache aufeinander ein. Ab und zu fällt man ein Wort, das uns bekannt vorkommt. Für die komplizierten Sachen habe ich eine Internetseite, wo ich den deutschen Text eingebe und das automatisch in chinesische Zeichen übersetzt wird. Dann kann ich zwar nicht lesen, was ich geschrieben habe, aber manchmal versteht die AG, was ich sagen will. Stefan hat mal ein paar Sätze von einem chinesischen Arbeitskollegen gegenlesen lassen. Der hat aber auch noch die Hälfte verstanden von dieser Internetübersetzung. Ja. Naja. Trotzdem habe ich erst ein oder zweimal einen Dolmetscher gebraucht. Ich denke, auf diese Weise lerne ich sehr schnell Chinesisch. Auch zeigt sich AG gutwillig, ein paar deutsche Wörter zu lernen. Sie kann schon lebenswichtige Wörter wie Banane, Melone und Danke. Einmal in der Woche kommt noch eine Lehrerin zu uns, bei der Stefan und ich auch Fragen beantwortet bekommen. Diese Lehrerin macht die Sache sehr gut und wir hatten schon einige Aha-Erlebnisse. Auch finde ich chinesische Zeichen im Wörterbuch jetzt. Das hat mich am Anfang am meisten gestört, denn ich habe die Zeichen wiedererkannt, konnte sie aber im Wörterbuch nicht suchen. Ja, das mal kurz.
Ja, so geht es also Esperanto-Freunden aus Neubrandenburg im großen China. Und man sieht ja, dass sie lebensfreudig sind und ihre Erlebnisse in einer humorvollen Weise schildern können. Ja. Ich meine, einer würde das anders aussehen.
Ja, Sie hören die Esperanto-Welle auf MW Radio 88,0. Und wir sind die Redaktionsgruppe Esperanto Ondo vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Und jetzt mal die nächste Zwischenmusik. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich berichte mal jetzt etwas aus China. Esperanto-Freunde, die seit 2004 in China leben, dort eine Wohnung gemietet haben, dort auch schon zwei Kinder bekommen haben, also eine Familie. Und jetzt mal ein Bericht, wo es auch um Fahrräder geht. Die Chinesen benutzen ja auch sehr, sehr viel Fahrräder. Das kennen wir schon von früher her und auch aus den Fernsehbildern. Und auch jetzt ist es noch so, dass in Peking sehr viel Rad gefahren wird. Manche Straßen sind nur für Fahrräder da, andere sind für alle da. Fahrräder, alles fährt durcheinander, aber rücksichtsvoll, sagte Conny an anderer Stelle. Und hier mal ein Bericht von Stefan, der am letzten Tag vor Weihnachten einen Weihnachtsbaum gekauft hat. Wir waren vor einigen Wochen auf einem Blumenmarkt und hatten dort Weihnachtsbäume gesehen. Also machte ich mich, schreibt Stefan, am 24. Dezember auf den Weg dorthin. Es gab noch ziemlich große und sehr kleine Bäume. Ich war ja auch schon spät dran, also suchte ich mir einen großen aus. Nach ein bisschen Handeln nannte ich meine Adresse, worauf der Händler mich fragte, wann ich den Baum geliefert haben möchte. Ich machte ihm klar, dass ich ihn sofort haben möchte. Woraufhin er einen Fahrer zu sich rief, der gleich sein Lastenfahrrad bereit machte. Hier muss ich mal einfügen, zu dieser Internetseite der Burkhards gehören auch sehr, sehr viele Bilder und eins heißt ja Fahrradfahren in China und da sieht man dann auf den Bildern, was es dort für verschiedene Formen der Transportmöglichkeiten mit Fahrrädern gibt. Gut, er rief also einen Transporteur heran, der ein Lastenfahrrad bereit machte. Es brachte drei Chinesen, um den Weihnachtsbaum auf die Ladefläche des Fahrrads zu heben, denn der Baum steht mit viel Erde in einem großen, grün angemalten Holzkübel. Die Geste des Fahrers, mich auch auf die Ladefläche zu setzen, hielt ich erst für einen Scherz. Nachdem ich mich dann an die Straße stellte und spontan ein Taxi rufen wollte, aber es kam keins, wurde ich zurückgerufen und beim Versuch, mich hinten auf die Fläche zu setzen, ging das Fahrrad vorne hoch. Als nächster Versuch, den Baum etwas nach hinten zu schieben und mich dann seitlich vorne auf die Ladefläche zu setzen, klappte dann. So ächzte der Fahrer dann los. Auf einer Steigung musste er abspringen und schieben. Danach war das Treten zwar anstrengend, ging aber. Ich hatte den Kopf in den Nadeln des Baumes. Von vorne kam der heftige Knoblauchatem des sich quälenden Fahrers. Und so fuhren wir etwa eine halbe Stunde durch das verschneite Peking, was sehr viel Spaß für mich gemacht hat. Bei unserem Haus angekommen, schleppten dann Fahrer und ich den Baum hinein. Der wollte kaum in den Fahrstuhl passen und auch unsere Wohnung war nicht hoch genug. Aber jetzt noch etwas Baumschmuck aus einer Drogerie schnell gekauft. Weihnachten konnte beginnen. So, das war mein zweites oder das zweite Zitat aus den sehr interessanten Briefen aus China.
Ja, es ist ja erstaunlich, denn das Weihnachten ist ja ein christliches Feiern und eine christliche Feier, die Burkhards feiern das natürlich als Christen und oder als Europäer, denn wir sind ja irgendwie christlich durch unsere Kultur. Und es erstaunt mich, in Peking sowas gibt.
Ja, ich nehme mir an, Peking ist von der Bewohnerschaft, das ist ja so multikulturell. Und es gibt auch eine große deutsche Botschaft da, hat sie an anderer Stelle geschrieben, wo sie auch mal zum Weihnachtsmarkt war, damit man sich ein bisschen heimisch fühlt. Wo dann plötzlich alle Leute Deutsch reden und nicht mehr sagt, wie man seine Kommentare da nicht mehr so laut in Deutsch machen kann, weil jeder Russ versteht.
Ja, da muss man aufpassen. Ja, ja. Auch wenn man international ist, da.
Ja. Du hattest also auch noch ein kurzes Thema.
Ne? Ja, ich habe noch ein kurzes Thema, etwas ganz anderes.
Wir haben ja schon über
Religionen gesprochen. Ja. Es gibt eine interessante Religion, die nennt sich Baha'i, ist eine Religion, die basiert auf der Tora, der jüdischen
Geschichte. Nochmal genau, wie heißt die?
Baha'i. Also sie haben die Tora als Grundlage, die Bibel, die christliche Bibel und den Koran. Und interessant ist, und warum verbindet das Esperanto sich so sehr mit dieser Religion? Das hat damit zu tun, sie haben eine Art Grundsatzprogramm und schreiben dazu zu einer Plansprache und einer gemeinsamen Schrift. So ist ihr Punkt Nummer 4. Und sie schreiben, die Vereinten Nationen haben zurzeit 6 offizielle Sprachen, das sind aber lebende Sprachen, aber eine Plansprache haben sie nicht. Und das wäre aber sehr gut, wenn das in die UNO und UNESCO einziehen würde. Ein solcher Schritt ist schon seit langem befürwortet worden von vielen Gruppen, von den Esperanto-Freunden natürlich vorgeschlagen, aber auch von der internationalen Baha'i-Gemeinde. Übrigens, ihr Sitz ist in Haifa in Israel. Dort haben sie ihr großes Haus. So, und wir schlagen daher vor, eine Ernennung einer hochrangigen Kommission vor, deren Mitglieder aus verschiedenen Regionen und einschlägigen Fachgebieten kommen sollen, wie zum Beispiel der Linguistik, der Wirtschaft aus der Sozialwissenschaft, aus der Ausbildung, aus den Medien und so weiter und so weiter. Und die Kommission soll sich mit der Frage der Auswahl einer Plansprache und einer gemeinsamen Schrift prüfen. Und da aber das schon erledigt ist sozusagen, schlagen sie eben Esperanto vor. Denn die haben das schon durchgemacht, aber trotzdem könnte die Kommission das noch einmal begutachten, ob Esperanto diesen Anforderungen gerecht wird. Und der letzte Satz, ich will das nicht alles vorlesen, der letzte Satz schließt, wir wollen nicht verkehrt verstanden werden. Es geht hier nicht um die Zerschlagung der jetzigen lebenden Nationalsprachen und der Kultur, sondern es geht nur um die neutrale Sprache für alle, die sich sozusagen wie ein Schutzschirm über alle Nationalsprachen legen würde, weil diese neutrale Sprache, diese Plansprache oder Kunstsprache, die käme eben nicht aus einer Großmacht. Und da würde eben kein Interesse bestehen, andere Völker zu also kulturell unmündig zu machen. Ja, das sind die Ba'is, das steht hier in ihrem Buch Perspektiven einer global trächtigen Entwicklung in deutscher Sprache. Die schreiben auch sehr viel in Esperanto. Und ja, das dazu. Jana, wie weit sind wir?
Wir sind eigentlich am Ende unserer Sendung. Wir sind schon bei 57,5 Minuten. Richtig haben wir nur geplant. Wir möchten zum Schluss nochmal sagen, wer wir sind. Hier ist die Esperanto-Welle, Redaktionsgruppe Esperanto Ondo. Wir gehören zum Esperanto-Verein Neubrandenburg. Und für Interessenten, die sich informieren oder Ähnliches möchten von uns, können sich über unsere Telefonnummern, die auch im Telefonbuch stehen, unter Rana Levin und Werner Pfennig, oder auch über
www.esperanto-nb.de.
Dort kommen Sie auch in unsere Internetseite und in alle möglichen Esperanto-Seiten, falls Sie sich informieren wollen.
So, und noch ein Aufruf an unsere Schüler und Studenten, die eine Abschlussarbeit schreiben. Wer also zum Thema Esperanto eine Arbeit schreiben soll oder möchte, ja, möchte, wäre besser, der kann sich gerne an uns wenden. Wir helfen dort gerne.
Ja, wir wiederholen diese Sendung am 23.12. um 17 Uhr und wir planen unsere nächste Sendung für den 10.01. um 18 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle war Werner Levin.
La Roman tira familion alla monte eterne militanta ci promessa sancta harmonion sub la sancta signo del estero collectigia tra sei batalantoi cae rapide tescas la apero per la boroi della esperantoi forse sarà muroi del meiaroi inter la popoloi dividitai sette saltos la obtinae vai.